letztendlich war von Anfang an klar, wir machen das nicht wegen des Geldes, sondern auf jeden Fall durch Überzeugung. Und das ist, glaube ich, bei einem Startup mit das Wichtigste. Natürlich ist das Geld immer wichtig. Wir haben von vornherein durchkalkuliert, ob es passt, ob man davon leben kann. So, aber dann haben wir natürlich auch so gerechnet, dass eben die, denen wir eben helfen wollten, auch das bekommen, was wir denen geben wollen. Also wir fangen jetzt auch nicht an, irgendwie unsere Landwirte, unseren Schlachter groß im Preis zu drücken, nur weil wir unseren Gewinn maximieren wollen. Dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir es anders machen. Und das war auf jeden Fall nur Motivation. Ich habe jetzt mal im globalen Sinne gesagt, der Menschheit sozusagen was Gutes getan und nicht einfach nur auf mich selbst geguckt. So. Das ist, glaube ich, was uns sehr stark antreibt.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Morgenmacher. Ich bin Linda Mürz und ich treffe hier tolle Menschen, die Lösungen suchen und finden auf die aktuellen Probleme unserer Zeit und so dazu beitragen, dass wir auch morgen noch gut und glücklich in unserer Welt leben können. Menschen, die also nachhaltig die Welt verändern. So wie Hinrich Carstensen und Lina Luisa Kipke. Lina und Hinrich haben ein Leben geführt, wie viele junge Großstädter es tun. Sie lebten in Hamburg, sie studierte Jura, er arbeitete als Bauingenieur, verdiente gut und so hätte es auch erstmal weitergehen können. Doch innerhalb kürzester Zeit hat sich das Leben der beiden einmal um 180 Grad gedreht. Heute leben die zwei nämlich auf dem Land. Lina hat ihr Studium geschmissen, Hinrich seinen Ingenieursjob an den Nagel gehängt. Ja, und stattdessen machen die beiden jetzt in Rind. Ja, genau, denn eine kleine Bitte von Hinrichs Vater hat die beiden auf eine neue Geschäftsidee gebracht. Sie wollen Fleischessen wieder zu etwas Besonderem machen und dafür sorgen, dass sowohl die Tiere als auch die Züchter und die Schlachter ein gutes Leben haben können. Ihr Unternehmen heißt Ein Stück Land und das Prinzip dahinter, das ist einfach. Es nennt sich Cowsharing. Da arbeiten sie mit regionalen Züchtern zusammen und bieten das Fleisch von deren Rindern zum Kauf im Internet an. Geschlachtet wird das Tier aber erst dann, wenn das komplette Rind verkauft ist. Da wird also dann tatsächlich nur die Nachfrage bedient, sodass am Ende wirklich auch alles von dem Tier verwertet wird und nichts weggeschmissen werden muss. So wollen die beiden einen Weg aufzeigen, raus aus der Massentierhaltung hin zu einem bewussteren Fleischkonsum. Und damit scheinen Lina und Hinrich auch genau den Nerv der Zeit getroffen zu haben, denn ihr Unternehmen schoss sofort durch die Decke. Und so ging es für die beiden tatsächlich auch alles viel schneller, als sie gedacht haben. Ich habe Hinrich in deren gemeinsamen Hofladen getroffen von Ein Stück Land im schleswig-holsteinischen Kaihude. Und wir sprechen darüber, vor welche Herausforderungen es die beiden stellt, als Paar zusammenzuarbeiten, sowohl finanziell als auch emotional. Das war echt interessant. Und Hinrich erzählt, wie es ist, auch plötzlich aus der Großstadt zu ziehen und wieder auf dem Land zu leben und wie er auch sein Leben jetzt in der Selbstständigkeit völlig neu sortieren muss. Außerdem erklärt er mir, worauf man beim Fleischkauf achten sollte und warum Bio tatsächlich nicht immer gleich gut bedeutet. Ja, auch für mich als Nicht-Fleischesser war es ein super interessantes Gespräch, denn Hinrich, dem merkt man einfach an, dass er für das, was er tut, brennt. Ich glaube, ich spiele auch gleich mit offenen Karten mit dir. Ich esse kein Fleisch.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Du grinst direkt. Aber ich muss sagen, mir gefällt eure Idee so gut, weil ich kein Fleisch esse, wegen der Tierhaltung.
Das haben wir tatsächlich jetzt schon öfter gehört. Also wir haben auch einige Mütter, die sind Vegetarier. Und die haben dann letztendlich Kinder, die natürlich dann nicht Vegetarier sind. Und dann bestellen die bei uns. Also das ist vollkommen in Ordnung, wenn man Vegetarier ist.
Und es ist vollkommen in Ordnung, wie ich finde, wenn man Fleisch isst, so wie ihr es macht. Aber das machen ja die allerwenigsten. Woher kommt denn bei dir und deiner Freundin, woher kommt bei euch das Bewusstsein?
Also ich bin ja aufgewachsen auf dem Land. Meine Eltern haben, seitdem ich eigentlich geboren bin, eigene Galloway-Rinder auf der Wiese stehen und züchten die, weil die letztendlich auch genau das Gleiche wollten, was wir jetzt eben wollten. Die wollten das eigene Fleisch produzieren, die haben einen Garten mit Gemüse, weil die einfach autark sein wollten vom Supermarkt. Und das habe ich natürlich so mitbekommen. Und als ich nach Hamburg gegangen bin, da habe ich natürlich dann auch ganz normal bei allen möglichen Discountern gekauft. Während des Studiums hat man ja auch nicht so viel Geld. Man hat sich auch nicht so viel damit beschäftigt, was man letztendlich isst. Und als es mir so wirklich klar wurde, was für Gutes wir eigentlich früher so hatten, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da kam es bei mir so zum Umdenken. Und dann haben wir letztendlich gesagt so, hey, warum bieten wir es nicht auch anderen Menschen an, die das letztendlich auch haben wollen, es aber nicht bekommen, weil sie eben nicht auf dem Land wohnen, sondern in der Stadt oder. So. Mhm. Und da kam letztendlich die Idee. Und mein Vater hat mir letztendlich noch oder uns den Anstoß gegeben, weil die Herde zu groß wurde und die Hilfe brauchten bei der Vermarktung. Und dann kam irgendwie so die Idee.
Was haben Sie vorher damit gemacht?
Ganz normal Direktvermarktung auf dem Dorf. Letztendlich teilen sich dort die Menschen ja auch sozusagen ein Rind. Also die Familien sagen Bescheid, ja, wir haben Interesse an einem 20-Kilo-Paket, das ist ja normalerweise so ein Achtel Rind, was man kennt. Und dann wird das Tier eben geschlachtet, wenn genug Menschen eben zusammengekommen sind. So, und jetzt werden die, die Einwohnerzahlen sinken so langsam auf dem Dorf, die Kinder ziehen aus, dann haben die kein Interesse mehr an so viel Fleisch und dann brechen so nach und nach die Abnehmer weg. Und dann ist aber trotzdem weiterhin die Herde da und die Herde wächst ja auch, also die muss ja auch irgendwie dann wieder kleiner gehalten werden und dann braucht man Hilfe bei der Vermarktung. So, und da kamen wir dann ins Spiel.
Aber ich habe gelesen, du warst Bauingenieur.
Genau.
Deine Freundin hat noch studiert zu der Zeit.
Richtig.
Und dann wurdet ihr plötzlich Fleischvertriebler.
Ja, genau. Ja, so in etwa. Also ich habe letztendlich anderthalb Jahre bin ich noch parallel sozusagen gefahren. Also ich war weiterhin Bauingenieur. Meine Freundin hat relativ schnell gemerkt, dass es parallel, dass wir beide, wenn wir es parallel machen, dass es nicht funktioniert. Die hat dann ihr Jurastudium erstmal pausiert. Also sie hat jetzt erstmal Urlaubssemester genommen. Ist ja aber auch schon gelernte Krankenschwester. Das hatte sie ja vorher gemacht. Und ich hatte dann eben die gute Position, dass ich weiterhin Bauingenieur sein konnte. Für mich war es nicht möglich, da so einen Cut zu machen, weil ich offshore war. Ich war auf See. Und ich habe aber langsam dann so gesagt nach dem Projekt, okay, ich möchte wieder zurück ins Büro. Und als sie dann im Büro war, habe ich gesagt, ich möchte reduzieren auf 60%. Das ging dann zum Glück auch. Mhm. So, und jetzt bin ich bei dem Schritt, dass ich gesagt habe, okay, seit Freitag habe ich jetzt sozusagen, bin ich in eine längere Pause übergegangen, was dann eventuell in einen kompletten Schluss enden könnte.
Das heißt,
wenn es jetzt funktioniert.
Du nimmst dich so stückchenweise raus.
Genau, ja, damit man immer noch so ein bisschen die Sicherheit hat, weil letztendlich sind wir immer noch ein Start-up. Wir müssen jetzt aber 100% geben, zu zweit und zusammen, damit wir dann eben nachher am Ende eines Jahres irgendwie mal sehen können, wohin die Reise geht, so damit wir uns mal ein bisschen die Karten legen. Und das wird sich jetzt dieses Jahr irgendwie entscheiden.
Und wie fühlt sich das für dich an, jetzt so seit einer Woche?
Spannend, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt ja, ich muss jetzt morgens nicht mehr direkt, ich bin ja immer um 6 Uhr aufgestanden, war um 7 im Büro. Ich hatte davor tatsächlich ein bisschen Angst, dass wenn ich meinen Tag selbst strukturieren muss, dass ich dann eben ein bisschen später aufstehe, nur noch in Jogginghose rumlaufe.
Wie ich das glaube, alle Selbstständigen so tun.
Ich glaube, dann muss ich mich erstmal also irgendwie zurechtkommen, aber es ist eigentlich kein Problem. Also ich bin keiner, der sich irgendwie auf die faule Haut legt, meine Freundin auch nicht und das klappt schon.
Boah,
das ist
ja
auch erst der dritte Tag heute.
Oha.
Ja, genau.
Ich habe direkt für einen Termin gesorgt. Ich habe direkt hier für den geregelten Tag
richtig, gesorgt. Richtig. Und die nächsten Wochen sind auch schon sozusagen ganz gut besetzt. Man sucht sich natürlich so die Wege und das klappt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mal ein Wochenende zu nehmen. Das war ja vorher auch nicht möglich.
Mhm. Ja klar, da war das dann gefüllt mit dem, was du jetzt in der Woche
genau,
hast.
Genau, ne? Richtig. Immer nach Feierabend dann das und am Wochenende dann auch.
Mhm. Ich meine, das kam ja bei euch stückchenweise. Aber wie geht man denn da so vor, wenn du offshore, du warst auf See, du kommst nach Hause und plötzlich musst du Rinder an den Mann bringen. Also
genau.
Ich nehme an, ihr hattet da jetzt auch nicht wirklich erstmal Netzwerk oder...
Nee, überhaupt nicht.
Wie habt ihr da angefangen?
Es fing ja schon an eigentlich, wir hatten ja die Idee und dann erstmal eine GmbH zu gründen. Das war ja schon was ganz Neues, damit kannten wir uns nicht aus. Also wir haben uns wirklich alles selbst erarbeitet. Auch eine Agentur finden, die für uns die Website konstruiert, weil wir letztendlich auch nicht irgendwie Web- oder HTML-Kenntnisse haben. Da haben wir dann relativ schnell eine gefunden. Da haben wir uns dann so angelesen. Dann, wenn ich immer offshore war, hat Lina es alleine gemacht. Und wenn ich da war, haben wir die ganzen Meetings da reingelegt und haben dann mit den Agenturen uns getroffen. Und so haben wir peu à peu uns alles erarbeitet, auch was Rindfleisch angeht. Also ich hatte noch keine Ahnung, was ich immer gegessen habe oder woher Gulasch kommt oder wo das Rumpsteak eigentlich herkommt oder dass ein Rind mit 180 Kilo Fleisch nur 4 Kilo Filet hat. So, und dann darauf basierend ein Fleischpaket zu formen, ohne Grundkenntnisse, das war schon schwer. Dann haben wir uns mit Schlachtern getroffen, haben erfragt und. Und ja, am Ende hat das alles soweit gepasst. Und der Schlachter war tatsächlich so das Nadelöhr. So, wir dachten wirklich, dass die ganze Idee, die wir haben, eigentlich platzt, weil wir keinen richtigen Schlachter finden, der das machen kann, was wir brauchen. Und letztendlich haben wir kurz vor knapp noch einen gefunden und mit dem sind wir super glücklich.
Und wo war das? Also was brauchtet ihr speziell?
Naja, wir wollten, also unsere Idee am Anfang war tatsächlich, dass jeder Landwirt bei dem Schlachter, den er schon kennt, schlachtet und dann bringen wir es mit Kühltransport zu unserem Schlachter, der es für uns zerlegt. Da hätten wir aber mehr Geld ausgeben müssen wegen des Zwischentransports und. Und dann dachten wir, hey, wir brauchen eigentlich einen Schlachter, der sowohl schlachtet, zerlegt, vakuumiert, mit uns auch Salami erarbeitet, Bratwurstgeschmack, der auch offen ist für Neues. Viele sind ja auch ein bisschen festgefahren. Ja, und den haben wir dann tatsächlich genauso gefunden, wie wir es brauchten. Also der macht für uns alles, der ist jung, der hat gerade in der vierten Generation jetzt den Schlachtereibetrieb übernommen. Der Vater ist auch weiterhin noch mit dem Betrieb, der Opa. So, das ist halt cool. Ein familiäres Unternehmen und ist top. Hier ein Shoutout an Fritze in Kalübbe.
Ein kleiner Gruß.
Genau.
Und euer Prinzip ist ja, selbst das hat ja so einen total startupigen Namen, Cowsharing heißt das.
Genau,
ne?
Ja.
Kannst du mal erklären, was genau das ist?
Das, dieses Wort, das ist uns nachher auch erst geläufig gewesen, dass es wirklich ein Wort gibt. Man kann auch Crowdbotching oder Cowsharing nehmen und letztendlich teilen sich dort Menschen ein Rind. Das sind jetzt zwei englische Wörter, sag ich mal so. Die jetzt zusammengesetzt wurden. Man kennt es ein bisschen von Crowdfunding, daher kommt das wahrscheinlich. Und Menschen oder Kunden teilen sich ein Rind. Und wenn genug Kunden zusammenkommen, dann wird das Rind eben geschlachtet und es wird alles verwertet.
Alles?
Was jetzt noch Probleme bereitet, sind Innereien. Das geht natürlich dann immer an ein Hunde-Startup. Wo wir dann noch Probleme haben, ist Fell zum Beispiel, weil die Kunden. Man isst kein Fell, man verarbeitet Fell und da Gerbereien sehr, sehr stark abgenommen haben. Wir haben im Norden hier nur noch eine Gerberei und die Preise sind so horrend hoch, dass es sich einfach für uns nicht rentiert, Felle weiter zu verarbeiten. Keiner bezahlt für ein Galloway-Fell 800, 900 Euro, was wir locker nehmen müssen. So, und deswegen ist das noch ein Weg, den wir irgendwie noch versuchen, irgendwie einzuschlagen, Leder draus zu produzieren oder. Bis jetzt ist noch keine Idee gekommen.
So Galloway-Rinder sind so gelockt, oder?
Genau.
Haben die so ein gelocktes Fell?
Ja, kommen aus Schottland, haben ein ganz gelocktes Fell, gibt auch in verschiedenen Farben. Hier siehst du ja da rechts noch ein paar Bilder an der Wand hängen.
Wirklich richtig lockig.
Genau, richtig lockig.
Bisschen wie so ein Hund. In Kuhform.
Ja, genau. Deswegen tun wir uns auch schwer, sehr viele Bilder auf die Website zu setzen,
ja,
weil die Kunden ansonsten denken, oh, sind die süß. Mm. Aber die sind das ein tolle Tiere, auf jeden Fall. Und demnächst haben wir auch noch andere Rinder. Ich meine, auch andere Rinder sehen super, super schön aus. Mm. Auch Limousinen, Chevrolet, tolle Tiere.
Mm-hmm. Warum sind es bei euch jetzt Galloway-Rinder speziell?
Aufgrund meiner Eltern, weil die Galloways gezüchtet haben. Weil Galloways letztendlich auch robust sind, die laufen das ganze Jahr auf der Wiese, sind perfekt geeignet für das norddeutsche Wetter und deswegen haben wir mit Galloways gestartet. Mhm. Und weil das natürlich auch so ein bisschen den Charakter von Qualitätsfleisch hat, das ist letztendlich sehr, sehr gutes Fleisch und das war ein guter Start.
Wie ist denn das so im normalen Fleischbetrieb, wie viel Prozent wird denn davon im normalen Rind so verwertet?
Schwer zu sagen. Also letztendlich werden viele Tiere in den großen Schlachtereien geschlachtet, um dann eben die Edelteile rauszubekommen. Ich sag mal so, es wird, glaube ich, von solchen Tieren auch alles verwertet. Das Problem ist nur, dass wir nicht auf Nachfrage produzieren in Deutschland, sondern einfach produzieren. So, und es gibt genug Beispiele, wo dann riesengroße LKW-Ladungen auch einfach weggekippt wurden, weil doch kein Abnehmer da war. Und das wollen wir letztendlich vermeiden, weil wir letztendlich nur auf Nachfrage produzieren wollen. Ich glaube aber nicht, dass jetzt von vornherein ein Rind geschlachtet wird und das sofort weggeschmissen wird, der Teil. Ich glaube schon, dass alles in der Industrie komplett verarbeitet wird. Aber eben nicht auf Nachfrage, sondern es wird überproduziert, um auch die Preise dann gering zu halten. Und dann wird eben nachher am Ende weggeschmissen.
Ja, preislich, ich habe mal auf eure Website geguckt, ich habe so gar kein Gefühl mehr für Fleischpreise.
Ja.
Das seid so bei einem Kilo bei irgendwas zwischen 25 und 30
genau,
Euro, ne?
Ja, richtig.
Ist das da sehr viel?
Da muss man auch zu sagen, dass da der Versand mit drin ist. Also wir haben uns gesagt, auf der Internetseite wollen wir einen Preis darstellen, der sich am Ende kurz vor dem Einkauf nicht nochmal um 30 Euro oder was weiß ich erhöht. So bei uns sieht man immer von Anfang an den Komplettpreis, wie es am Ende auch im Warenkorb nachher liegt. So, und wir sind dann beim Kilopreis ungefähr von 25 Euro und tatsächlich habe ich am Anfang bin ich mal zu einer Supermarktkette gegangen und habe an der frische Theke mir exakt unser Fleischpaket zusammenstellen lassen mit Biofleisch. Habe dann die Verkäuferin auch gefragt, ob sie denn wüsste, welche Ohrmarke das war oder woher das Tier kam. Letztendlich können die immer nur eine sogenannte Chargenummer sagen. Also das sind dann irgendwie 100 Rinder und in der Charge war dieses Rind, was dann da eventuell in der Fleischtheke liegt. Und ich kam nachher beim Einkaufspreis ungefähr auf den gleichen Preis.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Da war ich tatsächlich selbst überrascht.
Ja.
Fand es aber ein guter Start für uns,
ja,
weil ich hatte immer ein bisschen Angst, kriegen wir überhaupt nachher Kunden oder finden die zu teuer, weil das letztendlich ein Preis ist, den wir aufrufen müssen. Wir könnten sogar eigentlich noch teurer sein, weil wir unsere Landwirte, unseren Schlachter halt sehr, sehr, sehr fair bezahlen. Also wir sind weit über dem Durchschnitt, was normalerweise für ein Tier bezahlt wird.
Weil das macht erstmal Angst. Da steht dann ein Betrag über 100 Euro für so ein Paket natürlich.
Ja, keiner geht einkaufen und kauft 6,5 Kilo Paket. Deswegen hat keiner dieses Gefühl für diesen Preis.
Mhm. Wer sind denn eure Kunden? Also wer hat denn da schon so ein Gefühl entwickelt?
Also ich sag mal so, wir hatten am Anfang, also die Frage stellt man sich ja, wenn die Internetseite auch gebaut wird, wer ist die Zielgruppe? Wir dachten eigentlich, das war auch irgendwie ein komischer Gedanke, dass es sich so ein bisschen am Alter orientiert. Letztendlich ist unsere Zielgruppe aber von 20 bis 80, sag ich mal so. Unsere Zielgruppe ist dann eher an Eigenschaften und Charaktereigenschaften irgendwie zu qualifizieren. Und das sind dann sehr häufig Menschen, die eben kurz vorm Vegetariersein vielleicht sogar stehen und dann eben doch noch denken, okay, das ist noch eine Alternative, die ihren Fleischkonsum senken wollen, reduzieren wollen, mehr auf bewusste Ernährung gehen und einfach wieder wissen wollen, woher das Lebensmittel auf dem Teller eigentlich kommt. Es geht jetzt nicht nur da um Fleisch, sondern ich glaube auch bei Gemüse und so, dass man keine Bio-Kartoffeln aus Afrika kauft, sondern einfach mal vielleicht auch konventionelle Kartoffeln vom Bauern um die Ecke. Das ist ja nicht schlechter. So. Und das ist unsere Zielgruppe. Und das kann auch eine Witwe sein, die wir hatten schon von bis wirklich, die dann fragt, ob das Fleischpaket auch ein bisschen kleiner ist, weil sie jetzt alleine ist mit 75. Und dann tun wir ihr auch mal einen Gefallen und schicken ihr ein kleineres Paket, was wir normalerweise nicht machen, weil das natürlich immer ein logistischer Mehraufwand ist, was wir so gar nicht leisten können eigentlich.
Das heißt, also der Ablauf ist der, da steht dann dieses Galloway-Rind steht bei einem Landwirt eures Vertrauens auf der
genau,
Weide.
Genau, bei Hans Heinrich auf der Wiese zum Beispiel.
Heinrich, auch hier ein Gruß. Ja. Und dann wird das, ich habe das auf eurer Seite so ein bisschen verfolgt, also ich bekomme auch nicht immer direkt mein Fleisch, wenn ich es bestelle. Ne? Nee, also das ganze genau. Rind muss quasi einmal verkauft
werden. Richtig, jetzt gerade bei der jetzigen Bestellrunde warten die Kunden tatsächlich schon ein bisschen länger. Also ein bisschen bedeutet jetzt schon 2 Wochen, bis es verkauft wird. Weil im Sommer so generell der Rindfleischverbrauch sozusagen runtergeht wegen Schmorfleisch und so, denke ich mal. Jedenfalls, das Rind ist dann online von einem Landwirt, der mit uns zusammenarbeitet, den wir auch besucht haben und geguckt haben, wie die Tiere dort gehalten werden. Und dann sagen wir, okay, wir vermarkten von dir ein Rind. Dann gibt er uns die Ohrmarke, Alter, Geschlecht, alles, was wir brauchen. Und dann stellen wir es online. Vorher berechnen wir natürlich noch die Anzahl der Fleischpakete, deswegen muss der Landwirt gut schätzen können, weil alles basiert ja, wenn er das Tier auf der Wiese sieht, dann muss er uns das sagen können, wie schwer es ist. Darauf basieren dann die Anzahl der Pakete und wenn dann am Ende die Pakete nicht stimmen, das hatten wir zum Glück noch nie, dann wäre es natürlich blöd, aber bis jetzt haben wir mal gut gerechnet und dann kommen die Kunden so zusammen und kaufen sich eben die Pakete und wenn die verkauft sind, dann rufen wir den Landwirt an und sagen so, hey, du kannst jetzt dein Tier zu unserem Schlachter bringen. Und dann wird es dahin gebracht. Dann werden auch alle Kunden informiert darüber.
Das ist ja wirklich ein völlig neuer Ansatz in eigentlich einer Gesellschaft, wo alle ja eigentlich viel und billig immer Fleisch
und schnell waren. Und immer direkt verfügbar. Ja. Keiner denkt mehr nach, was er die nächsten Wochen, Monate essen will. Jeder sagt, oh, heute habe ich Lust auf Filet. Geht in den Supermarkt und kauft sich irgendwie 2 Kilo Filet. So, und da wollten wir tatsächlich gegen anwirken. Also wir sind letztendlich mehr als Slow Food, würde ich mal so sagen.
Bei 2 Wochen Wartezeit teilweise.
Ja, nee, Fall. Vor allen Dingen unsere minimalste Wartezeit ist ja 3 Wochen. Selbst wenn es heute verkauft werden würde, an einem Tag, das hatten wir auch schon diverse Male, dann wird es zum Schlachter gebracht. Geschlachtet wird immer nur an einem Tag in der Woche, es ist immer dienstags. Wenn er also Mittwoch ausverkauft ist, dann wartet er schon mal eine Woche bis zum Schlachttermin. Und dann hängt das Fleisch noch 2,5 Wochen ab. Rindfleisch ist ja nicht sofort genießbar. Das muss, deswegen kommt ja dieses neumodische Dry Aging. Je länger es hängt, desto besser, sagen viele Kenner, sage ich mal so. Aber es muss auf jeden Fall 2 Wochen hängen. Und wir lassen so 2,5 bis 3 Wochen hängen.
Aber das sind die Kunden bereit, in Kauf zu nehmen.
Genau. Total gut. Letztendlich ist es ja auch nur beim ersten Mal. Also wenn du schlau bist, dann bestellst du das nächste Paket ja schon, wenn noch weg. Was da ist.
Ja, klar.
Genau. Und dann braucht es ein bisschen und dann bist du fertig mit deinem Paket, was du in deinem Gefriertruhe hast und dann kommt schon das nächste.
Und ihr macht jetzt auch in Schwein.
Genau, das war tatsächlich eine schwere Geburt, sage ich mal so, weil wir unsere Philosophie und unseren Standard natürlich auch beim Schwein aufrechterhalten wollten. Und es ist sehr schwer, Züchter zu finden, die dann unseren Ansprüchen gerecht wurden. Und wir haben jetzt tatsächlich einen gefunden Und der züchtet bunte Bentheimer. Das ist ein Landschwein, so leicht haarig, Robustschwein. Läuft auch das ganze Jahr auf der Wiese. Total toll.
Das hört sich immer so witzig.
Ja, es ist echt so.
Ein Robustschwein.
Ein robustes Schwein. Und ja, die werden da in 20er Gruppen gehalten auf 1800 Quadratmeter. Also hat ein Schwein 90 Quadratmeter. Das ist mehr als mancher Student, würde ich mal sagen.
Ja, allerdings. In Schleswig-Holstein, ja.
Ja, ja, das ist, kommt aus der Nähe von Hamburg, genau.
Ah, okay.
Richtig.
Und das ist dann das gleiche Prinzip wie beim Rund.
Exakt. Auch. Bloß, dass wir da nicht warten, bis ein Schwein verkauft wird, sondern vier. Weil einfach Schwein ist leichter und ein Schwein zu transportieren, muss man auch gucken, Logistik, dann Stress für Schwein, die kennen sich untereinander und dann mit vier Schweinen fahren wir dann los.
Stimmt es, dass Schweine auch schlauer sind, dass die das einfach mehr mitkriegen, auch was mit ihnen passiert bei so einem Transport und so?
Ich würde mal nicht sagen, dass Rinder dumm sind. Ja. Also Rinder sind auch sehr schlau. So, und deswegen ist es auch wichtig, dass der Landwirt das Tier zum Schlachter bringt. Mhm. Also jeder Landwirt bringt das Tier selbst zum Schlachter, die Tiere kennen den Hänger. Und beim Schlachter steht das Tier noch eine Nacht lang in einer Box mit Stroh, mit Wasser, kann sich nochmal vom Transport beruhigen und dann geht es dann auch relativ schnell am nächsten Tag.
Und der Versand, also wenn ich so Frischfleisch verschicke, oder es ist ja frisch, nee, es genau. Ist dann schon, oder es ist dann gefroren schon? Wenn
nee, es ist frisch, Hackfleisch ist gefroren. Mhm. Das ist das Einzige, was wir schockfrosten müssen. Das ist einfach gesetzlich so geregelt.
Wie verschickt ihr das, wenn jetzt jemand in München das bestellt?
Ja.
Gut, das ist jetzt...
Das funktioniert super. Wir haben schon aus ganz Deutschland, wir haben sogar schon mal in die Schweiz geschickt. Mhm. Da war eine Anfrage, da haben wir den Kunden dann mal was Gutes tun wollen. Normalerweise machen wir das nicht, aber das haben wir gemacht. Und wir haben Kartons, die letztendlich das Kühlmittel sozusagen, die Kühlung halten, wie Styropor. Wir isolieren aber nicht mit Styropor, sondern eher mit Stroh. Und da ist dann ein Trockeneisbeutel drin. Mhm. Dieses Trockeneis ist in einem Umschlag aus Pappe, das ist recycelte Pappe. Und die hält dieses Trockeneis, isoliert das Trockeneis auch nochmal. Also Trockeneis gibt normalerweise so 78 Grad Celsius, also minus 78 Grad Celsius ab. Und damit wir nur die Hälfte brauchen, isolieren wir das Trockeneis nochmal und dann gibt es nur minus 48 Grad Celsius ab. Dann brauchen wir die Hälfte des Trockeneises. Mhm. Und dann haben wir noch einen Kühlbeutel mit drin. Und das hält locker 40 Stunden. Und da wir ja mit Express verschicken, geht es am Donnerstag raus und ist am Freitagmorgen in ganz Deutschland beim Endkunden.
Dann kommt der Postbote vorbei und hat das Hack
genau, in der Post. Genau, tatsächlich kriegen wir ab und zu solche Nachrichten, dass es schön ist, wenn der Postbote mal wieder mit Fleisch vor der Tür steht. Aber wir verschicken ja nicht mit der DHL oder sonst irgendwelchen Versendern, sondern mit Go Express. Mhm. Das ist ein privates Unternehmen, super gute Erfahrungen gemacht und seit Tag 1 arbeiten wir mit denen zusammen.
Aber wir sitzen jetzt auch hier bei euch im Hofladen. Also die Leute können auch, wenn sie in der Nähe von Kai Hude sind, können sie auch vorbeikommen.
Wer ist überhaupt dieser Kai Hude?
Ich kannte es vorher auch nicht. Es ist ja gar nicht so weit von Hamburg weg. Aber
ja, tatsächlich ist dieser Hofladen rundet unser Konzept eigentlich ab. Also jeder, der sagt, dass er ein Rind komplett vermarktet, nur online, und wenn es noch lebt, würde ich jetzt mal ganz provokativ sagen, der lügt. Weil man niemals ein Lebendgewicht so abschätzen kann, dass jedes Gramm am Ende verkauft wurde. So, weil jeder Kunde, der bestellt, der möchte auch ein Paket am Ende haben. Du kannst einen Kunden nicht anrufen und sagen, sorry, wir haben 5 Pakete zu viel verkauft. So, du kriegst diesmal nichts. Mhm. So, wenn er gerade 4 Wochen drauf gewartet hat. Und deswegen hatten wir die Idee, wenn was überbleibt, dann am Verpackungstag, wenn wir hier sind, dann frieren wir es direkt ein. Dann können die Kunden hier hinkommen, die in der Umgebung wohnen, dann auch nur mal 300 Gramm Hack kaufen oder einbraten. Dann müssen sie nicht ein ganzes Fleischpaket nehmen. Mhm. Und wenn wir merken, das wird immer mehr, also wenn das Fleisch immer mehr wird in unserer Truhe, dann stellen wir ein neues Paket online, ein Tiefkühlpaket, so, was dann nur dafür zusammengestellt wurde, was wir hier haben. Und damit haben wir super Erfahrungen gemacht, das ist sofort ausverkauft. Dann sind unsere Truhen wieder leer und dann geht es wieder von vorne los.
Super, aber es ist ganz schön Planung dahinter.
Es ist Planung, es ist Aufwand, genau, aber es gibt dem Kunden natürlich da auch so ein bisschen was Neues immer. Ne? Der hat nicht immer nur die beiden gleichen Pakete, sondern hat ab und zu dann auch mal, wir hatten letztens ein richtig, richtig schönes Grillpaket, so mit Hüftsteak, Rumpsteaks, all das drin, was eben dann von den letzten Rindern übrig geblieben ist. Mhm. Und das ist schön.
Euer Unternehmen gibt es ja Also wenn wir jetzt darüber reden, hört sich das an, als würdet ihr das seit 10 Jahren machen. Aber euch gibt es ja erst seit 2 Jahren. Hättest du gedacht,
genau,
dass sich das so schnell so entwickelt?
Nee, wir wurden tatsächlich ziemlich überrannt.
Ja?
Ja, also man muss natürlich sagen, wir hatten von Anfang an auch ein bisschen, na gut, man kann nicht sagen, dass es Glück ist. Wir waren natürlich auch dahinterher. Aber wir hatten gleich zu Beginn, eine Woche nachdem wir online gegangen sind, hatten wir beim NDR bei der Nordtour, lass mich lügen, es war glaube ich die Nordtour, da hatten wir einen Beitrag.
Mhm.
So, und dann im Schleswig-Holstein-Magazin, dann in Mein Nachmittag und dann kam das eine zum anderen. Dann wurden Magazine auf uns aufmerksam und.
Und ihr wart bei der Höhle der Löwen?
Da waren wir auch, genau.
Ja. Ja. Gibt da auch mal einen Riesen-Push, oder?
Es gibt einen riesen Push, aber ich würde jetzt mal sagen, keinen nachhaltigen Push.
Okay,
das ist ein einfach Peak, nur, so das ist ein Peak, der kommt, den nimmt man dann auch ganz gerne natürlich mit. Wir waren da sehr, sehr krass in Diskussion, sage ich mal so, weil letztendlich meine Freundin, also Lina und ich, wir haben ab und zu auch mal verschiedene Ansichten, wie man eben vorwärts geht. Und da wir halt 50-50 in dieser Firma sind, muss man sich eben dann ausdiskutieren. Sie fand das nicht so gut. Ich wollte da unbedingt hin, weil ich auch einfach wollte, dass wir mal zeigen, dass es auch neue Alternativen gibt zum Supermarkt. Und letztendlich konnte ich sie dann überreden und dann waren wir da, ja. Und das war auch wirklich aufregend, aber ich würde, glaube ich, keinem raten, da hinzugehen.
Nee.
Es sei denn, man hat irgendwie Kugelschreiber, die man vermarktet und hat 1 Million im Lager liegen.
Mhm.
Dann kann man das gerne machen. Aber für uns war das ein mega Aufwand. Also wirklich ein super großer Aufwand.
Die sind ja auch eher auf der Suche nach so super schnell wachsenden Millionenunternehmen wahrscheinlich.
Genau, ne? Genau. Und letztendlich haben wir dort nur positives Feedback bekommen, sowohl in der Sendung von den Investoren als auch danach von den ganzen Menschen, die dazu gesehen haben, das war super und ich hoffe mal, dass wir auch anderen irgendwie gezeigt haben, dass man da auch als kleines Startup ohne große Wachstumschancen, ohne diese Skalierbarkeit da auch mal gut hingehen kann.
Man ist ja gerade, ihr seid halt 50-50, aber ihr hattet das ja auch ursprünglich gar nicht geplant, dass ihr jetzt als Paar ein Unternehmen gründet. Ne? Also das ist ja, stelle ich mir auch.
Du meinst, als wir zusammengekommen sind, haben wir es nicht geplant.
Ja, nee. Oder? Also das ist ja nicht so, dass es auf der Liste steht, so und irgendwann wollen wir mal ein Unternehmen
zusammen. Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten schon immer so im Hinterkopf, dass wir mal was Eigenes machen wollen, aber was genau war es nicht und da muss man einfach warten und dann kam es auf einmal zugeflogen. Und da muss man sich natürlich überlegen, wir haben uns auch echt stark überlegt, ob wir es machen. Ich meine sofort, wir ziehen das durch, weil man natürlich im Vorfeld, es muss klar sein, dass es sich auch in der Beziehung irgendwas ändert. Ne? Mhm. Ich meine, wenn man auf einmal ein Unternehmen zusammenführt, plus Beziehungen, plus vielleicht nochmal zusammen wohnen, dann wird das sehr viel. Dann sieht man sich einfach 24/7, hat keinen Abstand mehr, man hat Geldthemen, die man diskutieren muss, Ausgaben. Das sind natürlich sensible Themen, die auch zum Streit führen können. Und da muss man sich im Vorfeld darüber klar sein, dass das da auch hinführen kann.
Aber da habt ihr aber vorher drüber gesprochen. Und
ja, aber letztendlich, ich meine, in den ersten Zügen kann man das niemals abschätzen, was daraus passiert. Also wirklich nicht. Und ich muss auch fairerweise sagen, dass es sehr viel geworden ist und dass ich damit nicht gerechnet hätte, dass das auch so schnell alles geht.
Mhm. Und aber noch klappt es, aber noch, versteht
unsere
ihr
Beziehung,
euch?
Unsere Beziehung ist, ja genau, unsere Beziehung ist weiter in Stadthaft, sag ich mal so. Und wir sind ja aus Hamburg rausgezogen und das gibt uns echt viel. Also super entspannt jetzt und
das ist ja kürzere auch ein Fahrtwege. Schritt. Also ihr habt in der Stadt gewohnt und auch jetzt gerade erst seid ihr rausgezogen?
Genau, vor einem Monat.
Ja. Und wie ist das so?
Jetzt kommt jetzt alles knall auf Fall.
Ja, aber also wirklich,
hier kommt raus aufs Land, aufhören mit Hauptjob. Das hat uns immer schon rausgezogen. Also es war klar, dass wir nicht lange in der Großstadt wohnen werden. Lina ist da ja geboren in Hamburg. Ich bin 2006 zum Studium dorthin gegangen. Ich bin aber auf dem Land geboren und das war klar, dass ich irgendwann wieder zurückgehe. Ich sag mal so, man geht immer weniger feiern, weshalb man auch gerne in Hamburg gewohnt hat. Und dann fahre ich lieber ab und zu mal nach Hamburg rein, um zu feiern, als ständig zum Spazierengehen nach draußen.
Ja, stimmt, klar. Es kommt drauf an, wie sich der Lebensmittelpunkt,
genau,
wohin er sich verlagert.
Und jetzt haben wir schon das Gefühl, dass wir nie wieder in Urlaub fahren müssen, tatsächlich.
Jetzt schon, ja?
Habt
ihr so, echt?
Also man fühlt sich einfach so entspannt, wenn man rausguckt, okay, das hat auch nicht jeder, was wir jetzt haben, aber wenn wir rausgucken, dann sehen wir nur Wiesen mit Rindern laufen.
Ihr wohnt auch direkt an einer Weide.
Genau, tatsächlich von Rindern, die wir vermarkten tatsächlich auch. Also wir wohnen auf einem alten Bauernhof.
Ach, wie schön.
Das wurde komplett neu umgebaut, nur für uns tatsächlich. da wohnen wir jetzt, genau am Nienwohler Moor. Also das ist ein Naturschutzgebiet. Mhm. Super schön. Und Galloways laufen tatsächlich auch noch nebenan.
Aber ich stelle mir das trotzdem einen krassen Schritt vor. Also aus der Stadt rauszugehen, oder?
Für mich, also ich denke bei sowas immer nicht so lange nach. Also,
ist wahrscheinlich ganz gut.
Ja, wahrscheinlich schon. Also bis jetzt fühlt es sich überhaupt nicht falsch an. Und wir, das hat uns ja schon immer seit anderthalb Jahren. Wir haben uns schon immer gesucht ein bisschen. Die Immobilienpreise kannst du jetzt auf jeden Fall vergessen. Wenn du da irgendwie guckst nach Häusern oder was auch immer, ist einfach nicht zu schaffen. Und auf einmal, wie es halt so der Zufall so will, kam uns dieses schöne Objekt zugeflogen. Und dann sind wir da, also haben wir sofort zugeschlagen, haben gesagt, machen wir. Es war halt echt ein alter Kuhstall. Da war nichts vorher drin. Es war einfach nur ein Kuhstall. Und dann wurde Fußbodenheizung reingelegt. Wir haben gesagt, wo die Wände reingezogen werden sollen. Mhm. Küche ausgesucht, Bodenbelag, also wirklich alles.
Boah, wie schön.
Ja.
Also ich meine, es ist ja so eine Sehnsuchtsvorstellung für ganz viele
genau,
Städte.
Genau, ja,
ne?
Genau. Deswegen ist es jetzt ein bisschen einfach zu sagen. Es ist halt, kann halt nicht jeder so haben, aber wir hatten da jetzt auch mal wieder tatsächlich Glück. Und da muss ich auch sagen, da hat Höhler Löwen was gebracht, denn letztendlich da, wo wir jetzt wohnen, derjenige ist auf uns aufmerksam geworden durch Höhler Löwen.
Ach wirklich?
Ja.
Das ist auch ein Züchter, der dann so...
Genau, der Limousin-Rinder züchtet und die vermarkten wir jetzt auch, weil wir jetzt ja parallel zu Galloway auch andere Rinderrassen anbieten möchten. Ja, und dann waren wir auf der Wiese und dann meinte er so, ja, ich habe auch noch einen alten Kuhstall, ich weiß noch nicht, was ich daraus machen will. Und dann meinte ich so, hey, wir suchen noch eine Wohnung.
Ich will da wohnen.
Ja, und zack. Ja.
Das ist ja schon, manchmal kommen so Dinge einfach Hand
in
Hand,
super merkwürdig,
oder?
Ja. Man sollte auf jeden Fall nie was übers Knie brechen. Es kommt immer irgendwann das, was man auf jeden Fall gesucht hat.
Es wirkt doch dann auch immer so, auch wenn man vielleicht nicht an Schicksal glaubt, aber so Dinge wirken doch dann wirklich, als sollte es
genau,
so sein, oder?
Genau, auf
wenn
jeden
so
Fall.
Reibungslos läuft.
Das ist ganz komisch. Und wir haben auch die ganze Zeit überlegt, wo ist jetzt der Haken? Irgendwas ist da noch nicht ganz richtig. Aber bis jetzt kann ich nur sagen, es passt.
Aber ich finde auch, das erfordert immer viel Mut. Auch wenn du sagst, du machst es jetzt erst, ist ja super, wenn das mit deinem Arbeitgeber auch klappt, dass du dich erstmal so probeweise
genau,
rausnimmst.
Genau, auf jeden Fall.
Weil dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das ist auch sowas, wovon so viele träumen und so viele denken, oh, und ich hatte nämlich auch gerade so ein schönes Interview mit einer Restaurantbesitzerin, die hat ein veganes Restaurant und die hat es auch so ganz stückchenweise gemacht. Und die sagt, man liest immer diese Geschichten von den ganzen überlasteten Großstädtern, die in ihren Jobs irgendwann unzufrieden werden, sich neu erfinden und alles war ganz toll. Und dann sagte sie, sie hat so viele Tränen vergossen am Anfang und es war so schwer. Und weil das erfordert ja auch echt viel Mut, weil man ja auch Sicherheit aufgibt.
Auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch gemerkt. Viele, also was heißt Neid? Neid ist es nicht, aber man merkt schon, dass viele es schön finden, dass man die Möglichkeit hat. Ich sag mal so, wenn man Kinder hat, dann ist man halt auch nicht flexibel. Da würde ich auch nicht einfach mal meinen Hauptjob an den Nagel hängen und sagen so, hey, ich probiere mich jetzt was Neues aus. Mhm. Das würde ich niemals machen. Und deswegen sind da, glaube ich, schon manche tatsächlich so ein bisschen gefangen in so einem Hamsterrad. Mhm. So, und da muss man dann irgendwann tatsächlich für sich selbst mal entscheiden, ob man da ausbrechen will. Und dann ist es super, wenn man einen Arbeitgeber hat, der einem da hilft, langsam rauszukommen. Was man aber auch echt nicht leicht findet, glaube ich, tatsächlich.
Mhm. Ja, und in eurem Fall ist es dann wahrscheinlich auch mal einfach machen, oder?
Genau, einfach mal machen. Ich bin jetzt noch in einem Alter, wo das, glaube ich, aber noch tatsächlich noch geht. Weil irgendwann, was ich meinte, wenn du auch auf das Geld angewiesen bist vom Finanziellen her, dann machst du es halt nicht einfach mal so.
Mhm.
So, und ich muss auch sagen, wenn wir jetzt nachher beide von unserem Startup leben, dann muss ich erst mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Also,
das ist schon eine andere Situation.
Das ist schon eine andere Situation. Ja. Ich denke mal, viele Startups machen das so, dass sie sich dann eben genug Geld auszahlen. Aber je mehr Geld du dir auszahlst, desto weniger hat auch deine Firma und desto unflexibler wirst du.
Mhm.
Mit der Firma natürlich.
Naja, klar.
Flexibler im Privaten, aber es bringt nichts, wenn deine Firma irgendwann dann bankrott ist, weil du das alles da rausgezogen hast.
Das sind so Dinge, die da mit der Selbstständigkeit auf uns
genau,
kommen.
Genau,
ne?
Richtig. So, und da müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht.
Und als Paar dann wahrscheinlich auch nochmal eine andere Herausforderung,
klar,
weil keiner von beiden mehr ein anderes Einkommen hat.
Genau, weil Lina zum Beispiel, die hatte ja eben Hauptjob ein Stück Land. Und ich hatte ja das Positive noch, dass ich noch ein anderes Einkommen hatte. Jetzt sind wir bald auf einer Ebene, sage ich mal so, was auch gut ist, glaube ich. Ist auch gesünder.
Aber weil euch das so Spaß macht oder weil ihr das so wichtig findet, was ihr da macht? Also wieso seid
wichtig.
Ihr bereit dieses Jahr?
Auf jeden Fall. Also letztendlich war von Anfang an klar, wir machen das nicht wegen des Geldes, sondern auf jeden Fall durch Überzeugung. Und das ist, glaube ich, bei einem Startup mit das Wichtigste. Natürlich ist das Geld immer wichtig. Wir haben von vornherein durchkalkuliert, ob es passt, ob man davon leben kann. So, aber dann haben wir natürlich auch so gerechnet, dass eben die, denen wir eben helfen wollten, auch das bekommen, was wir denen geben wollen. Also wir fangen jetzt auch nicht an, irgendwie unsere Landwirte, unseren Schlachter groß im Preis zu drücken, nur weil wir unseren Gewinn maximieren wollen. Dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir es anders machen. Und das war auf jeden Fall nur Motivation.
Das ist ganz interessant jetzt. Du bist mittlerweile, ich weiß gar nicht, mein 10. Interview. Du bist mein 10. Interview, klingt ja auch so. Aber,
ich bin nur eine Nummer.
Du bist nur eine Nummer in der Reihe. Aber das ist so ganz interessant, weil ich so viele Parallelen mittlerweile feststelle. Ja. Weil in dem Bereich, gerade was so diese nachhaltigen Themen angeht, das kommt ja auch gerade erst sehr viel, auch dieses ganze Bewusstsein, sind ganz viele Quereinsteiger. Also die wenigsten haben von vornherein irgendwas in der Richtung gemacht. Und ich merke dann auch immer bei den Menschen die Art, wie sie dann darüber erzählen oder was sie dann auch erzählen, dass dann so ein ganz anderes Lebensgefühl sich dadurch auch eingestellt hat.
Auf jeden Fall. Das kann ich komplett unterschreiben. Also wir tatsächlich achte ich auch mehr auf meine Ernährung. Mhm. Das hat sich schon mal rapide geändert. Ich bin auch jetzt viel mehr draußen und laufe rum. Das ist natürlich auch was Schönes, was so beim Startup damit bei ist, was vorhin bei Ein Stück Land jetzt gerade bei uns. Und einfach, man hat so viele neue, schöne Kontakte, so viel erfrischende Ideen auch von anderen Seiten, weil man auch sehr stark mit anderen Firmen irgendwie kooperiert und mit denen zusammenarbeitet. Aber es ist mal schön zu hören, dass andere Startups sozusagen das auch so sehen wie ich, weil ich habe von anderen, die nicht unbedingt in die nachhaltige Schiene rübergehen, sondern mein Beispiel jetzt vorhin, sagen wir mal Kugelschreiber, irgendwas, was die Menschheit nicht mehr braucht, dass da es einfach nur um Profit geht. Mhm. Marge, Skalierbarkeit, wir wollen richtig groß werden und einfach in 3 Jahren einfach mal das rausholen, was maximal möglich ist und dann ganz egal, wen wir auf der Strecke lassen. So. Und das war auf jeden Fall nicht unser Ziel.
Und genau das ist, glaube ich, auch der Punkt, dieses Sinnstiftende dahinter.
Genau.
Ne, dass das so, dass das wahrscheinlich, irgendwie kannst du ja einen inneren Haken machen, dass man denkt, ich tue irgendwas mit Sinn.
Wo du am Ende einfach mal sagen kannst, okay, ich habe jetzt mal im globalen Sinne gesagt, der Menschheit sozusagen was Gutes getan und nicht einfach nur auf mich selbst geguckt. So, das ist, glaube ich, was uns sehr stark antreibt.
Mhm. Ja, tatsächlich auch. Ich habe einen langen Artikel noch nicht darüber gelesen, dass so dieses Leben für andere, man sagt im amerikanischen Service, das war ein englischer Artikel auch, dass das ein ganz großer Bestandteil unseres eigenen Glücksempfindens ist.
Ja, das glaube ich auch.
Dieses Weg vom ständig um sie selber kreisen.
Ja, oder in einer großen Firma arbeiten und eigentlich nur noch da sein und nur noch arbeiten, dann fragt man sich, warum fahre ich 1,5 Stunden morgens zur Arbeit, 1,5 Stunden zurück, 3 Stunden, arbeite noch 9, dann bin ich schon 12 Stunden, das ist die Hälfte des Tages, nur für die Arbeit, für irgendjemanden, der dann letztendlich damit das Geld verdient mit dir. So, dann fragt man sich natürlich, okay, wofür machst du das eigentlich? Wenn das eine Firma ist natürlich, wie wir, dann ist es natürlich was Schönes, aber es sind halt genug Firmen auf dem Markt, die eben nicht wirklich sinnvoll sind, sage ich mal so.
Naja, absolut. Und wenn du sagst, dein eigenes Essverhalten hat sich auch geändert, also dein eigenes Fleisch, dein eigener Fleischkonsum nehme ich an auch total,
oder? Also wir essen weniger Fleisch und wir werden immer gefragt, esst ihr euer eigenes Fleisch? Sehr wenig tatsächlich.
Ach echt?
Ja. Wenn dann eben von anderen Landwirten auch mal anderes Fleisch, weil wenn man ständig mit Galloway-Fleisch zu tun hat, dann isst man es nachher auch irgendwie weniger. Und sehr viel Gemüse tatsächlich. So, was ich echt schön fand, ich habe letztens einen Artikel gelesen, ich habe leider den Namen des Herrn vergessen, der hat gesagt, Fleisch muss wieder zur Beilage auf dem Teller werden und Gemüse die Hauptzutat.
Ja.
So, und genau dahin wollen wir gehen.
Das habe ich auch gelesen, das Zitat kommt mir irgendwie bekannt vor.
Lass mich jetzt lügen. Das war ein Sternekoch, der hat nachher auch seine Sterne an den Nagel gehängt. Und dann.
Weil das Zitat kommt mir extrem bekannt. Weil ich fällt es jetzt auch nicht an.
Ja, du kannst es nachher ja mal off einsprechen,
ja, wenn du zu Hause genau, ich recherchiere das
mal. Genau, recherchiere das mal. Und das fand ich super. Ich habe mich auch tatsächlich sofort angeschrieben, das mache ich sehr selten und meinte so Top-Artikel.
Ja, und diese Idee wieder zurück zum Sonntagsbraten.
Genau, ja. Das ist letztendlich auch dieser Begriff, der oft verwendet wird, richtig. Ja. Und dann ist ja nicht nur der Sonntagsbraten, der das beinhaltet, sondern auch, dass man Montag die Reste vom Sonntagsbraten isst und Dienstag vielleicht eine Suppe aus dem Resten vom Montag. So, dass man nicht jeden Tag was Neues braucht. Oh, ich habe noch Reste, habe aber keinen Bock drauf, schmeiße ich weg und kaufe mir was Neues.
Ja, ich bin auch ein großer Resteverwerter.
Ja, genau. Das schmeckt auch viel besser am nächsten Tag tatsächlich.
Ja, finde ich auch. Vieles aufgewärmt ist ja eh viel besser.
Tatsächlich hatten wir letztens gerade Galloway-Rouladen und dann habe ich mir gestern die Reste gemacht und das war mega.
Ich mache da auch oft einen Sport draus. Mein Freund lacht sich immer tot, weil ich die unmöglichsten Kombinationen aus dem Kühlschrank esse, nur um es wegzukriegen. Ich kann irgendwie nichts wegschmeißen.
Das ist ich auch nicht, ich bin ganz schlecht. ganz schlecht im Wegschmeißen.
Ja. Ist ja auch gut.
Ist auch gut,
das aber stimmt. Oft denke ich auch, ich könnte jetzt auch gut essen.
Ja, aber ab und zu werde ich auch schief angeguckt. Kannst du das noch
das
essen,
willst
Henrik?
Du noch essen?
Ja, genau. Hä,
das
warum?
Riecht
es riecht
gut.
Noch nicht.
Ja, genau. Ja, das habe ich auch. Also ja. Ein Haltbarkeitsdatum.
Und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, ich habe letztens auch ein, viele wollen es ja nicht glauben, Eier zum Beispiel. Viele schmeißen ja nach 20 Tagen weg, ohne zu gucken.
Und die sind 80
Tage.
Ewig essen,
80 Tage sind die haltbar.
80 Tage?
Ja.
Guck mal, ich habe noch, meine Oma hat mir gekochte mitgegeben an Ostern. Die sind wahrscheinlich...
Ja, gekochte auch, sind auch noch, ja.
Ja, ne?
Ich sag mal so, wirklich, wenn sie riechen, dann sollte man sie nicht essen.
Eben.
So.
Also man soll
das
sie ja
ganz
manchmal,
normaler Menschenverstand.
Ich, so, wollte ich gerade sagen, auf seinen gesunden Menschenverstand, auf seine
genau.
Sinne so ein bisschen verlassen.
Und natürlich den ganz einfachen Trick, einfach in Wasser legen und dann gucken, ob sie schwimmen oder untergehen.
Ah, den kann ich noch nicht.
Wenn sie nämlich Gase gebildet haben, dann tauchen die auf.
Ich esse keine Eier, aber
oder
ich werde
es
mal weitergeben. Klingt auf jeden Fall
genau,
ein guter
ja.
Trick. Genau, was mir nämlich auch mal aufgefallen war, jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen werde oder wenn ich ins Gespräch komme mit Leuten, dass ich kein Fleisch esse,
ja.
Dann ist der natürliche Reflex von meinem Gegenüber zu sagen, ich esse auch fast nie Fleisch und wenn, dann ja nur Bio. Das
stimmt.
Ist lustigerweise so ein Satz, da könnte ich so ein Bullshit-Bingo mitfüllen.
Ja, echt, wirklich, da hast du recht.
Ne? Das ist...
Das ist bei uns, wie gesagt, wenn wir mit Leuten reden, dann müssen sie sich rechtfertigen, was
ja.
Für Fleisch die essen.
Und ich bin nie so gewesen eigentlich, dass ich lasse Leute essen, was sie wollen. Also
ja.
Das ist mir ziemlich egal,
wir
weil
auch.
Die Leute haben immer das Gefühl, sie müssen sich rechtfertigen. Und ich denke gleichzeitig immer, wenn das so wäre, wenn jeder wie ihr alle immer nur Biofleisch essen würde oder halt ganz wenig, hätten wir ja das Problem nicht, das wir haben. Und du bist auch sehr kritisch, was diese Bio-Siegel angeht, ne? Weil das
richtig.
Bedeutet jetzt nicht, dass das absolutes Topfleisch ist, was ich da kaufe.
Ich sag mal so, Bio ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn man jetzt auch beim Bio man muss immer unterscheiden, in welchem Bereich man auf Bio guckt. Wenn man jetzt zum Beispiel Bio, was ich vorhin meinte, Bio-Kartoffeln aus Afrika, die werden importiert, weil die früher fertig sind als unsere heimischen Kartoffeln. Dann werden wir hier mit Bio-Kartoffeln aus Afrika überschwemmt. Unsere Landwirte müssen die Kartoffeln auf dem Acker kippen, mähen da einmal drüber, damit die wenigstens Dünger draus machen.
Mhm.
Dann ist Bio in meinen Augen nicht wirklich sinnvoll. So. Bei Fleisch, Biosiegel, da gibt es ja auch verschiedenste Biosiegel. Es gibt ja die ganz normale Ölnorm, ganz europäische Biosiegel. Das ist der geringste Standard, dann Bioland, Demeter. Es macht viel Sinn bei Kleintieren, zum Beispiel Hühnern, würde ich jetzt mal sagen. Aber bei Rindern, gerade bei Galloways, wenn jetzt unser Landwirt 30 Galloways hat, die laufen draußen auf der Wiese das ganze Jahr über. Er düngt da nicht, die fressen einfach das Gras. Er kauft ab und zu mal Heu zu, was konventionell ist, von konventionellen Flächen, dann ist uns das viel mehr wert, als wenn er ein Bio-Zertifikat hat, was ihm übrigens sehr viel Arbeit kostet und auch Geld. Und dann stehen die Tiere auf kleineren Flächen, weil es gibt ja auch Mindeststandards für Biosiegel. Deswegen gucken wir einfach mit gesundem Menschenverstand auf die Zucht und auf den Landwirt, wie er mit den Tieren umgeht. Und dann entscheiden wir einfach nach den Begebenheiten und nach dem Bauchgefühl und nach Sympathie auch. So, und das ist bis jetzt immer gut.
Hm. Hat man denn als Verbraucher einer Großstadt die Möglichkeit, da irgendwie wirklich drauf zu gucken?
Auf Biosiegel im Generellen,
ja, oder,
bei
oder
Fleisch?
Oder wenn ich jetzt Fleisch kaufen gehe und ich habe jetzt nicht bei euch bestellt, sondern ich möchte wirklich ein gutes Stück Fleisch kaufen, was mache ich als Verbraucher?
Ja, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Mhm. Also wenn man richtig gutes Fleisch kaufen will und dann einfach stumpf Bio kauft, dann kann man ganz schnell im Internet mal nachgucken. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass, ich nenne es einfach mal Greenwashing, keine Ahnung, ob es jetzt da in dem Sinne benutzt wird, aber dass man einen Rind durch irgendeinen Schlachthof leitet, der biozertifiziert ist und am Ende kommt auf einmal Biofleisch raus. Also du kannst nie exakt wissen, ob es Bio ist. Ich möchte jetzt hier keinen auf den Fuß treten. Es ist gut, dass es Biosiegel gibt, aber wir haben uns entschieden, dass wir auf diesen Zug nicht aufspringen wollen und deswegen, wir vermarkten auch Biorinder. Aber wir deklarieren sie nicht als Bio.
Mhm.
Das ist für uns egal, weil jeder Landwirt, egal ob Bio oder konventionell, bekommt bei uns die gleichen Preise, weil wir im Indirekten, sagen wir mal, unser eigenes Siegel sind.
Mhm.
So.
Weil ich glaube, das ist ein Missverständnis, das viele im Kopf haben.
Ja.
Ich habe mal gelesen, dass 99% alles Fleisch, was man kauft, aus Massentierhaltung stammt.
Ja.
Und nur das 1% kommt aus einer Haltung, die ihr vielleicht macht.
Ja.
Und dann die Leute aber, die Biofleisch kaufen, denken, sie haben das von einem Tier, das ein glückliches Leben auf einer großen Rasenfläche
richtig.
Hatte.
Richtig, so wie mit dem argentinischen Rind.
Ja.
Da denken auch alle, dass sie in der Pampa laufen. Ja, es ist aber häufig leider nicht so.
Mhm.
So, und diese Siegel gibt es in meinen Augen auch dafür, dass man einfach mal die Augen zumachen kann und sagen kann, hey, ich habe was Gutes getan, das wird schon alles so passen.
Mhm.
So, und das ist leider häufig nicht so.
Aber ihr merkt ja Gott sei Dank, dass dadurch, dass ihr so erfolgreich seid, gibt es ja doch einige Leute, die da langsam umdenken, oder?
Genau. Wir kriegen auch super viel Rückmeldung von den Kunden, die wir uns bestellt haben. Die können uns anschreiben, denn die Ohrmarke ist ja bekannt von dem Tier, woran sie sich beteiligt haben. Das Paket, was sie am Ende bekommen, hat sogar noch die Ohrmarke auf dem Paket drauf geschrieben. Also sie können sich sicher sein, dass die gesamte Kette komplett transparent gehalten wird. Natürlich können jetzt viele Kritiker sagen, ja, ihr könnt niemals ganz Deutschland damit ernähren. Wollen wir ja so auch erstmal nicht. Und so wie wir uns jetzt gerade ernähren, wollen wir die Menschen auch gar nicht ernähren, sondern wir wollen ja immer nur ein bisschen eigentlich mal liefern. Und ich glaube schon, dass wenn die ganzen Betriebe, die damals noch vorhanden waren, wir sind da sehr stark in die Richtung gegangen, dass die kleinen Betriebe aufgeben mussten und dass es nur noch in große Betriebe überging, die jetzt dieses Schimpfwort, sagen wir, Massentierhaltung betreiben, dahin gegangen sind, weil es einfach sich sonst nicht mehr rechnet. Mhm. Viel automatisieren, mit Maschinen, mit Robotern, keine Menschen arbeiten da mehr. Und wenn wir alle mal wieder so in die Richtung ein bisschen dezentral gehen und wieder viele kleine Betriebe, dass sich die Dörfer, das ist ja auch jetzt wieder im Kommen, dass ein Betrieb das Dorf sozusagen ernährt und das Dorf gibt dem Landwirt dafür Geld. So, das gibt es ja auch schon, das Prinzip. Und in diese Richtung haben wir vor, ein bisschen zu gehen, und ob man damit ganz Deutschland, sagen wir mal, ernähren kann, das steht natürlich in den Sternen, aber irgendwo muss man mal anfangen.
Das ist super. Ich finde, das ist ein ganz tolles Prinzip.
Ja.
Habt ihr denn so eine Art Zukunftsvision?
Ja. die haben wir schon. Das ist natürlich jetzt noch utopisch, aber wir sind jetzt ja in Schleswig-Holstein und verschicken nach ganz Deutschland. Das bedeutet, dass unser Weg sozusagen nur regional ist im Bezug auf Zucht und Schlachtung. Wenn jetzt jemand aus Bayern bestellt, dann kauft natürlich hier oben regional produziertes Fleisch, aber wir verschicken es natürlich deutschlandweit. Wir haben vor, dass irgendwann dieses Konzept, was wir jetzt betreiben, in jedem Bundesland sozusagen verfügbar ist, und dass man dann regional auch einkaufen kann.
So ein bisschen Franchise-mäßig quasi.
Genau, wir suchen sozusagen Linol Hinrich 2 in anderen Bundesländern. Mhm. Aber das ist dann wieder die Problematik mit dem richtigen Schlachter und so finden, ne?
Ja, klar.
Viele haben daran eben kein Interesse.
Ja, es beruht halt super viel auf persönlichen Kontakten,
die genau.
man sich aufbaut, ne?
Wir haben auch die Idee gehabt, letztendlich was ist uns wichtig? Uns ist wichtig, dass das Tier lebend einen kurzen Transportweg hat. Wie es nachher zerlegt wird, das ist ja eigentlich egal. Dann fühlt es ja nichts mehr. Mhm. Und deswegen könnte man auch überlegen, ob einfach nur noch die Tiere dann eben regional geschlachtet werden und dann bringen wir es eben zum Zerlegen an einen Ort, wo es dann eben zentral zerlegt wird. Also so eine Ideen haben wir schon, aber das ist ja noch weit, weit in der Zukunft.
Glaubst du denn, dass du jemals wieder als Bauingenieur arbeiten wirst?
Nach dem dritten Tag. es könnte sein. Meinst also du? Die Branche ist gerade nicht sehr gesättigt mit Ingenieuren, sag ich mal so. Also die suchen sehr viel und das könnte sein.
Hoffentlich nicht. Hoffentlich machst du hier...
Ja, ich meinte auch schon, als ich gegangen bin, dass wenn ich zurückkomme, das bedeutet, dass meine Firma bankrott gegangen ist, und das hoffen wir alle nicht. Nee. Aber es kann ja auch sein, dass wir nachher so sehr die Freiräume schaffen, dass wir wieder frei haben für andere Dinge, und dann wäre es möglich, in diesem Bereich immer als... sagen wir mal, als Freelancer sozusagen zu arbeiten, als Freiberufler.
Das stimmt. Aber jetzt müssen ja erstmal Hinrich und Lina 2 irgendwo, genau, vielleicht irgendwo hören ja gerade irgendwo zwei Menschen, dass hier sagen sich, ich wollte immer schon mal Rindfleisch vertreiben.
Tatsächlich haben sie auch schon ab und zu welche gemeldet, aber wir sind einfach noch zu sehr in den Kinderschuhen, als dass wir so ein großes Projekt jetzt angehen könnten.
Dann könnt ihr irgendwann als Berater nur noch arbeiten.
Ja, tatsächlich haben wir auch schon die Idee, wir bekommen tatsächlich Anfragen, wie wir diesen Vertriebsweg aufgebaut haben und wie wir das machen. Natürlich müssen wir jetzt immer ein bisschen aufpassen, weil vielen haben wir die Infos gegeben und die haben jetzt sozusagen unser gleiches Prinzip einfach mal geklaut und aufgemacht. Deswegen haushalten wir sehr jetzt mit Informationen. Letztendlich ist es auch sehr schade, ne, weil wir ziemlich offen sind und gerne auch unser Wissen weitergeben. Aber wenn das dann am Ende missbraucht wird und das nachher in unseren Rücken mit dem Messer, dann ist es natürlich nicht so schön.
Nee, das stimmt. Was wäre denn so dein Tipp? Das ist immer die Frage, die ich zum Schluss stelle allen. Was wäre denn dein Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ich will ab heute irgendwas besser machen?
ja, einfach mal wieder ein bisschen besinnen und mal überlegen, ob man manche Dinge braucht und ob der Lebensstandard, den man jetzt gerade hat, wirklich so geführt werden müsste. Also wir merken jetzt auch viel, dass wir sehr viel mit dem Auto fahren, die kürzesten Strecken muss das sein, da kann man ja auch einfach mal mit dem Fahrrad hinfahren, also sowas einfach oder einfach mal mehr raus, auch mit Menschen mal wir unterhalten. Das Ganze mit Smartphone, das geht mir sowieso ziemlich auf die Nerven. Einfach mal sowas. Ich glaube, das im Kleinen, das macht die Welt ein bisschen besser tatsächlich.
Bisschen mehr Achtsamkeit
gegenseitig. Bisschen mehr Achtsamkeit, genau. Einfach mal wieder freundlich zu den Mitmenschen sein. Und es gibt da auch ein schönes Video im Internet, habe ich letztens gesehen. Wenn einer was Gutes tut, dann sitzen drei Menschen drumherum, sehen das, die tun auch wieder was Gutes und hast nachher so einen Schneeball-Effekt.
Stimmt. Das nimmt sich jetzt jeder vor, einmal was Nettes sagen zum anderen.
Genau, ja, zum Beispiel, genau. Ja. Bei den Eltern fängt man am besten an.
Genau. Gute Idee. Dann sage ich vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das alles genauso wird.
Ja, wir warten auf deine Bestellung.
Du bist ja Vegetarierin. Aber ich werde euch weiterempfehlen.
Genau, danke.
Danke dir. Ja, das war Hinrich Carstensen und Ein Stück Land und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Gespräch. Ich bin jedenfalls total fasziniert davon, wie die beiden ihre Leben einfach mal so komplett neu ausrichten. Und was ich persönlich daraus mitnehme und was wahrscheinlich jeder daraus lernen kann, ist einfach mal mutig sein, einfach mal machen und der Rest kommt von alleine. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.